Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben unser ganzes Vieh verloren. Das Land kann nicht mehr bestellt werden. Überall auf dem Weg liegen Knochen. Knochen von verendeten Tieren. Nicht nur hier, überall im Land.
Ich bin schwanger. Wir haben nicht genug Geld für das Essen, das mein Körper nun eigentlich braucht. Früchte sind zu teuer. Wenn mein Mann keinen Job bekommt, müssen wir sogar eine Mahlzeit aussetzen.
Das war jetzt einmal ein Mann aus Somalia, den wir da gerade gehört haben, und dann eine Frau in Indien, in Neu-Delhi. Auf dem Papier dürfte es solche Töne in spätestens 8 Jahren eigentlich nicht mehr geben. 2030, da darf niemand auf der Welt mehr hungern. Das haben sich die Vereinten Nationen ganz fest vorgenommen in ihrer Agenda 2030. Aber leider sieht es überhaupt nicht danach aus, dass dieses Ziel irgendwie erreicht wird. Heute hat die Welthungerhilfe ihren Welthungerindex vorgestellt und ziemlich klar gesagt, es gibt große Rückschritte im Kampf gegen Hunger. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimawandel, das verstärkt sich alles gegenseitig und führt zu neuen Hungerkatastrophen. Wir gucken gleich hier im Podcast mal drauf, wo die Probleme im Landwirtschaftssystem liegen und was sich da ändern müsste, um Hunger wirklich effektiv zu bekämpfen. Und aus Hartz IV wird Bürgergeld. Große Revolution, sagt die SPD. Logisch, ist ja auch ihr Projekt. Andere sagen, naja, nette neue Verpackung, aber drinnen sieht es eigentlich gar nicht so doll anders aus. Oder manche sagen auch, großer Systemwandel schon, aber in die völlig falsche Richtung. Heute wurde im Bundestag darüber diskutiert und welche Argumente da hin und her geworfen wurden, auch das besprechen wir gleich. In der Tag heute am 13. Oktober mit Josephine Schulz. Hi.
Jetzt ist es soweit, das Bürgergeld kommt. Es ist gut, dass wir Hartz IV endlich überwinden.
Das ist keine echte Erhöhung des Regelsatzes, sondern ein reiner Inflationsausgleich.
Arbeit muss sich immer lohnen. Wenn das nicht mehr gilt, gefährden Sie den sozialen Frieden in unserem Land.
Erfinden Sie keine Fake News. Das ist gefährlich. Ob Regelsatzerhöhung oder Sanktionen, hören Sie auf mit diesem Geschäft. Hören Sie auf, von Sozialtourismus zu sprechen. Das ist ein gefährliches Geschäft.
Ja, das war also zumindest keine schnarchnasige Diskussion heute im Bundestag. Das Bürgergeld bringt dann offenbar doch den einen oder anderen da ganz schön in Wallung, aber nicht unbedingt immer im positiven Sinn. Man hört schon, die Oppositionsparteien, die sind da nicht ganz so auf Linie der SPD, dass das jetzt die super Sozialstaatsrevolution ist. Allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir wollen diese verschiedenen Argumente ein bisschen sortieren mit Dirk Oliver Heckmann aus unserem Hauptstadtstudio. Kannst du zum Anfang noch mal kurz erklären, was jetzt die wichtigsten Veränderungen von Hartz IV zum Bürgergeld hin sind?
Also zuerst natürlich der Name, Josephine. Hartz IV, dieser Name, der hängt ja der SPD seit 20 Jahren wie ein Mühlstein um den Hals. Seit der Einführung hat die SPD ja das Image, überhaupt nicht sozialdemokratisch zu sein, jedenfalls nicht sozial. Und bei Wahlen und Umfragen ist die Partei seitdem abgestürzt. Also die SPD, da ist es ganz wichtig, dass man sich jetzt von Hartz IV verabschiedet. Aber es gibt natürlich auch einiges inhaltlich, was sich ändert. Hubertus Heil hat es heute im Bundestag gesagt, ihm ist ganz wichtig, Arbeitslose, die oft unverschuldet in Not geraten sind, wie jetzt in der Pandemie beispielsweise, die müssen verlässlich abgesichert werden. Der Regelsatz, der wird ab 1.1. für Erwachsene auf 502 Euro erhöht, um gut 50 Euro also. In den ersten 2 Jahren, da werden auch die Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen, ohne dass geprüft wird, ob die Wohnung zu groß oder angemessen ist, wie das sonst ja passiert. Der Hintergrund ist, die Arbeitslosen sollen sich auf die Suche nach ihrem neuen Job konzentrieren und eben nicht noch nach einer weiteren Wohnung suchen müssen. Und in den ersten 2 Jahren, da wird auch das Vermögen nicht herangezogen, wenn es 60.000 Euro pro Person nicht übersteigt. Das ist das dieses berühmte Schonvermögen. Und besonders wichtig ist für Hubertus Heil der Schwerpunkt Qualifizierung und Weiterbildung. Das heißt, die Leute sollen dauerhaft aus der Not herauskommen. Wir wollen, das hat er im Bundestag gesagt, nochmal ganz deutlich, dass die Leute einen Berufsabschluss nachholen. Dauerhafte Integration statt Hilfsjobs. Das ist sein Motto. Ja, diese sogenannte Eingliederungsvereinbarung, die es bisher gibt, die wird durch einen sogenannten Kooperationsplan ersetzt, der auf Augenhöhe zwischen Jobcentern und Leistungsberechtigten ausgehandelt werden soll. In den ersten 6 Monaten auch ein ganz wichtiger Punkt, wird auf Sanktionen weitgehend verzichtet. Nur wiederholte Meldeversäumnisse werden sanktioniert. Und nach 6 Monaten, da kann es dann weitere Kürzungen geben, wenn ein Betroffener zum Beispiel eine zumutbare Stelle nicht annimmt. Ja, und vielleicht noch als letzter Punkt, die Zuverdienstmöglichkeiten, die werden verbessert. Wer bis zu 1000 Euro dazu verdient zum Bürgergeld, der soll mehr davon behalten können als bis jetzt.
Okay, also vor allem halten wir fest, man muss sich nicht mehr sofort so nackig machen, dass es vielleicht auch nicht so erniedrigend ist. Jetzt hast du als ersten Punkt die Höhe des Regelsatzes angesprochen, die steigen soll um im Durchschnitt 50 Euro. Da sagen jetzt Sozialverbände und Betroffene, in Zeiten von der Inflation, die wir gerade haben, da ist das im Grunde ein Witz. Warum will die Ampel da jetzt nur diese, ich sag mal, relativ läppische Erhöhung?
Ich meine, das Bürgergeld ist ja vereinbart worden zwischen den Ampelpartnern, bevor die Inflation ja solche Höhen erreicht hat. In Zukunft soll es auch so sein, dass die Inflation nicht im Nachhinein, sondern schon vorab ausgeglichen wird. Ansonsten gilt natürlich der Grundsatz, dass die Grundsicherung das Existenzminimum absichern soll. Menschen, die Arbeit haben, die sollen mehr haben als die, die keine Arbeit haben. Sonst lohnt es sich nicht zu arbeiten. Das sieht die SPD genauso wie die FDP so und die Grünen auch. Und Hubertus Heil hat es im Bundestag gesagt, Arbeit soll sich lohnen, tut's auch. Deswegen hätte die Ampel den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht. Die Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener sind gesenkt worden. Das Kindergeld wurde erhöht, genauso wie der Kinderzuschlag. Aber es sollten eben nicht Arbeitslose gegen Geringverdiener und Flüchtlinge gegeneinander ausgespielt werden. Das ist ganz wichtig.
Jetzt sagt ja Hubertus Heil auch immer, das ist jetzt der große Systemwechsel im Sozialstaat. Sehen das die anderen Parteien auch so? Also mal ganz abgesehen davon, ob die das jetzt gut oder schlecht finden, aber herrscht da erstmal Einigkeit, dass das jetzt wirklich eine grundlegende Revolution ist sozusagen?
Nee, da sind sie sich nicht alle einig. Zuvor, das ist dazu natürlich die Linke, die sagt, Hartz IV wird de facto überhaupt gar nicht abgeschafft. Dazu bräuchte es eine Geldleistung, die für ein angstfreies Leben ausreichen würde. Ein Recht auch auf Aus- und Fortbildung, auch einen massiven Ausbau des sozialen Arbeitsmarkts. Also diese 50 Euro Erhöhung, die ist aus der Sicht der Linken ein Witz. Wie du schon gerade sagtest, und die Koalition, die hätte so lange rumgefummelt an dem Regelsatz sozusagen, bis das herauskommt, was der Minister Heil am Ende haben wollte. Das Ganze sei keine Erhöhung, sondern reiner Inflationsausgleich.
Also die Linke stört sich vor allem an der Höhe oder geht es auch darum, was die SPD sagt, dass das dann zukünftig ein Verhältnis auf Augenhöhe sein soll und nicht mehr ja eben so erniedrigend? Glauben die Linken das auch nicht?
Da glauben die Linken auch nicht dran, denn das wird sich dann de facto auch vor Ort dann erweisen, was sich genau dann ändert in der Praxis. Ob das wirklich auf Augenhöhe ist oder nicht, was da die Jobcenter mit den Arbeitslosen vereinbaren, das wird man mal sehen.
Auf der anderen Seite habe ich heute gehört, im Bundestag ging es relativ gut zur Sache. Da kam auch viel Kritik von der anderen Seite, von der Union. Was passt denen denn jetzt alles nicht an diesem neuen Bürgergeld?
Also die Union sagt, dieses Bürgergeld, das fördert nicht und das fordert auch nicht. Es ginge der Koalition gar nicht darum, die Arbeitslosen in Arbeit zu bringen. De facto würden die ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Folge wäre, dass sich viele dann dreimal überlegen, ob sie eine Arbeit annehmen oder nicht. Und das wäre zutiefst ungerecht gegenüber denen, die hart arbeiten, aber trotzdem wenig Geld haben. Das wäre ein großer Fehler, dass diese 2-jährige Karenzzeit bei der Schonung von Vermögen eingeführt würde und dass diese Sanktionen weitgehend abgeschafft werden. Stefan Stracke von der CDU, der hat übrigens in der Debatte heute den FDP-Politiker Johannes Vogel aus einem Interview aus dem Deutschlandfunk zitiert, in dem der gefordert hatte, dass alle Sanktionen weiter möglich sein sollen. Und dass die FDP jetzt aber mitmacht bei der Abschaffung der Sanktionen, das mache diese Partei, die Liberalen, zum Wackeldackel der Koalition, so hat das Stefan Stracke von der CDU genannt. SPD, Grüne und FDP, die nennen das allerdings Fake News, die weisen das klar zurück. Das stimmt überhaupt gar nicht, dass die Sanktionen abgeschafft werden. Die meisten Sanktionen, wie bei den Meldeverstößen, sind ja weiter möglich. Und Jens Teutrine von der FDP, der hat ganz eindringlich aufgefordert, die Opposition, dass man ja gerne die Regierung kritisieren soll, aber bitte keine Fake News verbreiten soll. Das sei brandgefährlich. Das hätte sich auch in Niedersachsen schon als Rohrkrepierer erwiesen. Andreas Audretsch von den Grünen, der sprach sogar von Hetze. Das hat übrigens auch die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas auf den Plan gerufen. Sie hat gemeint, sie hätte ja nichts gegen eine lebhafte Debatte, aber die Abgeordneten, die sollten sich nicht gegenseitig Hetze vorwerfen. Es müsse ja nur noch um die Sache gehen.
Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen so wie dieses typische alte Bild vom faulen Arbeitslosen, was du da jetzt von der Union erzählst, den man quasi zum Arbeiten zwingen muss. Ist das ein bisschen das Bild, das die Union hat? Also hätten die gerne alles so gelassen, wie es ist und gesagt, ja, funktioniert doch super mit den Sanktionen?
Ja, also man muss schon sagen, die CDU hat darauf hingewiesen, dass es ihnen gelungen sei, die Arbeitslosigkeit zu halbieren, auch mit Hilfe von Hartz IV. Dabei war das ja gar nicht deren Erfindung. Ja. Also insofern, ja, nee, also das hätten sie sicherlich auf jeden Fall dafür plädiert, das Sanktionsregime sozusagen so zu belassen. Aber eben auch diesen Unterschied zwischen denjenigen, die eben arbeiten und die eben nicht arbeiten, den wirklich ganz deutlich hervortreten zu lassen. Und da sagen die halt, da verwischen die Grenzen und da ist der Anreiz zu arbeiten überhaupt gar nicht mehr da.
Jetzt hast du schon gesagt, die FDP wurde da auch ein bisschen angegangen von Seiten der Union. Jetzt ist dieses Bürgergeld ja tatsächlich ein Projekt, das vor allem die SPD durchsetzen wollte und das vielleicht ja auch nicht so gut zur FDP passt. Ist das jetzt ein Kompromiss, bei dem die FDP versucht hat, möglichst viel zu verhindern? Oder wie stehen die Liberalen jetzt dazu?
Also die FDP ist da voll mit an Bord bei dieser Reform. Der Regelsatz, der wird ja auch nur maßvoll erhöht, muss man ja sagen. Die Koalition, die will die Aus- und Weiterbildung in den Vordergrund schieben. Und das wirkt ja auch dem Fachkräftemangel entgegen. Ist ja auch ein wichtiges Thema für die FDP. Sanktionen sind weiterhin möglich, wenn sich zum Beispiel die Leistungsbezieher der Zusammenarbeit entziehen oder einen zumutbaren Job anbieten. Also auch da ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Also bei dem Thema gar kein Dissens, ganz anders als in der Atomfrage.
Also auch, dass man an den Sanktionen festhält, das ist jetzt vor allem sozusagen auf den, ich sage jetzt mal, Mist der FDP gewachsen. Weil viele sagen ja auch, das ist absurd, dass man von einem definierten Existenzminimum überhaupt noch was abziehen darf.
Ja, also da wird die FDP sicherlich ihre Stimme mit hineingebracht haben. Ob es jetzt ohne die FDP quasi abgeschafft worden wäre, das weiß ich jetzt auch nicht. Also das ist sicherlich auch eine Sache, mit der die SPD auch sehr gut leben kann.
Dirk Oliver, dann danke dir ganz herzlich und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Knapp 830 Millionen Menschen auf der Welt, das ist ungefähr jeder Zehnte, mussten letztes Jahr hungern. Das ist eine Zahl, die man sich schwer vorstellen kann, die da heute von der Welthungerhilfe vorgestellt wurde. Warum das immer noch so viele Menschen sind, beziehungsweise in den letzten Jahren sogar wieder mehr geworden sind, dazu hat die Präsidentin der Welthungerhilfe gesagt, das sei eine ganz toxische Mischung aus verschiedenen Krisen wie Klimawandel, Corona, jetzt der Ukraine-Krieg, die sich dann zusammen eben zu dieser riesigen Katastrophe verstärken. Das ganze komplexe Problem, Hunger aufzudröseln, das schaffen wir hier im Podcast jetzt nicht, aber wir nehmen uns mal einen Aspekt raus, nämlich das globale Landwirtschaftssystem. Damit kennt sich Markus Wolter sehr gut aus. Er ist bei der Hilfsorganisation Miserior für Landwirtschaft und Welternährung zuständig. Herr Wolter, jetzt wird viel darüber gesprochen, dass der Krieg in der Ukraine die Hungersituation auf der Welt verschärft, weil die Ukraine auch ein wichtiger Exporteur von Nahrungsmitteln war, zum Beispiel von Getreide. Aber offenbar sind ja nicht alle Länder so abhängig von diesen zum Beispiel Getreideimporten. Also in Deutschland, da steigen zwar auch die Preise, aber es ist jetzt nicht so, dass wir kein Brot mehr haben. Warum sind denn manche Länder, vor allem in Afrika, so sehr abhängig von diesen Nahrungsmittelimporten? Weil man das da vor Ort nicht anbauen kann oder wurde das einfach nicht gemacht, weil man sich vielleicht in der Vergangenheit so sehr auf billige Importe verlassen hat?
Einige Länder haben sich sehr stark fokussiert auf den billigen Weizen, der aus der Ukraine und Russland gekommen ist, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten dort hergekommen ist oder auch vom Welternährungsprogramm, des World Food Programs gekommen ist. Das war ja dann viele Jahre lang eben sehr, sehr günstig und viel günstiger für die Länder, sich eben darauf zu fokussieren und sagen, naja, wir kriegen das ja günstig, dann müssen wir unsere eigene Landwirtschaft nicht fördern oder jedenfalls nicht ausreichend fördern. Und das ist diesen Ländern jetzt ziemlich auf die Füße gefallen.
Aber das heißt, wenn jetzt auf dem Weltmarkt die Preise für Getreide zum Beispiel so stark steigen, dann ist das vielleicht auch wieder ein Anreiz, dass es in die andere Richtung geht, also dass die Länder wieder stärker in ihre eigene Landwirtschaft investieren?
Das ist auf jeden Fall so. Ich war jetzt auf Dienstreise im Juni in Ägypten und die haben mir dort ganz klar gesagt, wenn jetzt diese Krise nicht ein Weckruf ist, was dann? Weil wir müssen uns um unsere eigene Lebensmittelversorgung kümmern. Das ist einfach aus geostrategischen Gründen wirklich notwendig und das ist in vielen Ländern der Fall. Natürlich ist jetzt eine Notsituation, da muss auch eben mit Notmitteln gegengearbeitet werden. Aber es geht eben, wenn es um die Zukunft geht, der Landwirtschaft, um die Zukunft der eigenen Versorgung, der eigenen Bevölkerung, dann ist in vielen Ländern jetzt der Groschen gefallen. Jetzt muss was passieren, unter anderem in Ägypten. Und daher steckt in dieser Krise, so schrecklich sie ist und so wirklich so hässlich und fürchterlich sie auch für die Menschen ist, eben auch eine Chance, Dinge jetzt anders zu machen.
Jetzt wissen wir, dass die Weltbevölkerung ziemlich stark wächst und auch weiter stark wachsen wird. Da sagen viele, wir brauchen schlicht mehr Lebensmittelproduktion, weil mit der aktuellen Basis können wir diese Menschen nicht ernähren. Das klingt ja erstmal plausibel. Also ist das richtig?
Wir brauchen nicht mehr Lebensmittelproduktion, zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt, weil wir in keiner Phase, sowohl jetzt während des Ukraine-Krieges auch vorher, eine Mangellage hatten. Also wir haben immer genug Getreide, Kalorien sozusagen auf der Welt da. Armut und Hunger ist vor allen Dingen ein Armutsproblem. Ja, also wir haben, das ist, weil Menschen sich das Getreide, die Lebensmittel nicht leisten können, dann entsteht Hunger und nicht, weil er einfach physisch nicht da ist. Das ist in den Fällen nicht der Fall, wo zum Beispiel Krieg ist. Ja, also da ist es natürlich so, da kann dann nicht angebaut werden, da kann auch nicht gekauft werden. Das ist nochmal eine andere Situation. Aber in den Ländern, in denen Frieden herrscht, haben wir nur dann Hunger, wenn eben Armut da herrscht. Und solange wir weltweit etwa ein Drittel unserer Lebensmittel wegschmeißen, sei es in den Industrieländern eben vor allen Dingen beim Endkonsumenten oder im globalen Süden eben vor allen Dingen nach der Ernte. Und solange wir eben zum Beispiel in Deutschland 60% unseres Getreides in den Tiermagen stecken, glaube ich, brauchen wir nicht, oder bin ich überzeugt, das sagen ja auch die Zahlen, da brauchen wir nicht mehr Produktion, sondern brauchen wir eine andere Verteilung und andere Märkte.
Es gibt jetzt immer, wenn es darum geht, wie das Ernährungssystem der Zukunft aussehen soll, wie man alle Menschen ernährt kriegt, auch wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr Produktion, gibt es immer diese fast ideologische Diskussion, ob man mehr industrielle Landwirtschaft braucht, also auch eine effizientere Landwirtschaft, um mehr Menschen zu ernähren, oder ob die industrielle Landwirtschaft genau das Problem ist und man eigentlich viel mehr kleinbäuerliche Landwirtschaft bräuchte. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass Sie eher zu den Kritikern der industriellen Landwirtschaft gehören. Trotzdem bei aller Kritik wegen Umweltverschmutzung, Klimafolgen und all das. Grundsätzlich muss man doch schon sagen, ist das eine sehr effiziente Form, mit wenig Manpower erstmal sehr viel Nahrung zu produzieren, oder?
Es ist halt die Frage, was wir unter Effizienz verstehen. Uns ist ja eins deutlich geworden in dieser Krise. Wir sind in einer Abhängigkeitskrise. Diese Art der Landwirtschaft ist hochabhängig von Erdgas und Erdöl. Und zwar, dass es billig ist. Ja? Und zwar billig ist für die Produktion von Stickstoffdünger, billig in der Produktion für Pestizide, billig im Transport, damit wir Ware wirklich über den ganzen Erdball fahren können. Da frage ich mich, ist das effizient? Und das ist jetzt so teuer geworden, weil die Erdöl- und Erdgaspreise so stark gestiegen sind und alle diese Dünger, Pestizide und so weiter eben daraufhin auch so teuer geworden sind. Daran wird ja deutlich, wie ineffizient dieses System ist und wie es darauf aufgebaut ist, dass wir nur günstige, und zwar das Erdklima vernichtende Produktionsmethoden haben. Daher würde ich da deutlich widersprechen und deutlich diesen Weg hinzugehen. Wir müssen mehr ökologische Landwirtschaft fördern, weil die in der Lage ist, eben genau mit viel weniger Treibhausgasemissionen, mit viel weniger Abhängigkeit pro Produkt, pro Hektar zu produzieren. Das finde ich deutlich effizienter und auch deutlich sinnvoller.
Aber gerade wenn man jetzt mit Blick auf die Länder des globalen Südens immer sagt, diese kleinbäuerliche Landwirtschaft, die müsste eigentlich gefördert werden. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob man das vielleicht auch ja romantisiert, diese kleinbäuerliche Landwirtschaft mit vielleicht auch noch sehr einfachen Methoden. Weil an sich, wenn man Maschinen einsetzt, das in dem Sinne effizienter organisiert und nicht, weiß ich nicht, mit einem Pferdeflug, dann ist das ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Also man braucht weniger Aufwand und bekommt mehr raus. Also quasi, warum umständlich, wenn es auch einfach geht sozusagen?
Klar, stimmt, da haben Sie recht. Auf jeden Fall gibt es bei vielen Betrieben, gerade in Afrika, wo wir eine, sag ich mal, in Anführungszeichen, sehr alte, sehr weiblich geprägte Landwirtschaft haben, die das durchschnittliche Alter von Bäuerinnen und Bauern in Afrika ist 60 und ist weiblich. Und da haben wir natürlich ganz große Möglichkeiten, noch deutlich effizienter und auch deutlich mehr Kraft da rein zu investieren. Das ist ohne Frage. Und dass auch technisch viel, viel möglich ist über Digitalisierung oder eben auch über verbesserte Anbaumethoden. Das ist ohne Frage, dass da ganz, ganz viel Potenzial für die Produktionssteigerung pro Hektar in Afrika, in eigentlich allen Kontinenten möglich ist. Ohne Frage. Aber die Frage ist eben, wie wollen wir in Zukunft leben und wie können wir in Zukunft uns ernähren, wenn wir irgendwann mal 10 oder 11 Milliarden Menschen auf der Erde sind, und zwar im Rahmen dessen, dass die Klimakrise immer heftiger wird. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir alleine rund um das Mittelmeer zum Beispiel bei einer Erwärmung von 3 bis 4 Grad, auf die wir gerade zusteuern, 60% weniger Erträge haben werden, dann müssen wir uns sehr genau überlegen, welche Art der Landwirtschaft ist denn dazu in der Lage. Und die derzeitige Landwirtschaft mit eben hohem Einsatz von Kunstdünger, hohem Pestizid, Kohlendioxideinsatz und selber für ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, muss ich jetzt überlegen, ist das der Weg? Und da finde ich romantisierend das falsche Wort, sondern einfach, was ist zukunftsfähig?
Okay, und was hieße das dann konkret? Also wie müsste das genau aussehen, kleinbäuerliche ökologische Landwirtschaftsstrukturen in den Ländern des globalen Südens zu fördern?
Bislang ist es so, dass es für internationale Geldgeber relativ einfach ist, große Industrien und große Strukturen zu fördern, weil sie einfach leichter mit Geld und auch administrativ mit Geld umgehen können. Deswegen braucht es eben Strukturen, zum Beispiel die Zivilgesellschaft oder bäuerliche Strukturen, bäuerliche Vereinigungen, die sich darum stark machen, dass eben auch die Kleinbauern gefördert werden, die so hinterrücks sie immer dargestellt werden oder so hinterwälderisch sie immer dargestellt werden, das A überhaupt nicht sind, weil in der Regel in diesen Strukturen könnt ihr gar nicht anders. Und die brauchen natürlich ganz viel Beratung. Und da kann die Entwicklungszusammenarbeit eben des, der Industrieländer da eine ganze Menge zu beitragen.
Jetzt haben Sie den Klimawandel als ganz zentrales Problem schon angesprochen. In vielen Ländern gibt es gerade große Dürren, die für Hunger sorgen. Sind das Orte, wo perspektivisch gar keine Landwirtschaft mehr stattfinden kann? Also wenn wir jetzt beispielsweise aufs Horn von Afrika gucken. Oder gibt es da Wege, dass man trotzdem Landwirtschaft betreiben kann, auch wenn es vielleicht mal monatelang oder sogar jahrelang gar nicht regnet?
Wenn es Monate oder Jahre lang nicht regnet, ist eine Landwirtschaft zumindest im Ackerbau unmöglich. Das geht dann irgendwann nicht mehr. Und deswegen muss man sicherlich auf die Systeme zurückgreifen, die dazu noch überhaupt noch in der Lage sind. Das ist die Tierhaltung. Der Tierhaltung zum Beispiel Pastoralisten, sprich also Hirtenvölker, die eben mit ihren Tieren wandern und den Weidegründen hinterherwandern, ist quasi genau die Antwort darauf, die im Sahel zum Beispiel, Sie haben das Horn von Afrika angesprochen, oder in der Sahelregion im nördlichen Afrika, die sind in der Lage, genau mit diesem Pastoralismus, nennt man das, also mit ihren Tieren umherzuziehen. Dazu sind die in der Lage, aber natürlich ist die Produktivität pro Hektar deutlich niedriger, als wenn ich ein Ackerbausystem habe, wo ich natürlich viel stabiler und viel mehr Erträge runterbekomme. Aber wir werden einfach, die Klimakrise trifft den globalen Süden, gerade Afrika, deutlich stärker als den Norden. Und deswegen werden wir dort in vielen Regionen mit deutlichen Reduktionen rechnen müssen. In Deutschland rechnet man bis 2050 mit im Schnitt 20% weniger Ertrag. Im Mittelmeer habe ich schon gesagt, bis zu 60%. In China bis zum Jahrhundertende, wir wissen ja, was da auch menschenmäßig los ist sozusagen, da geht man davon aus, dass es beim Mais bis zu weniger 45% Erträgen geben wird. Und was das für uns alle bedeutet, können wir uns, glaube ich, gut vorstellen.
Es gibt ja viel, wenn wir jetzt gucken, auf was man vielleicht auch unter Klimawandelbedingungen noch anbauen kann. Es gibt viel Kritik an gentechnisch veränderten Samen und an auch anderen Chemikalien zur Unterstützung. Auf der anderen Seite, wenn es technische Möglichkeiten gibt, wie man vielleicht auch Pflanzen an bestimmte Bedingungen anpassen kann, warum sollte man das dann nicht nutzen?
Stimmt, die Frage ist sehr berechtigt, warum sollte man das nicht nutzen? Das Problem ist nur, dass die Gentechnik genau dieses Problem nicht nutzen kann, weil die Gentechnik kann nur einzelne Gene sozusagen an- und ausschalten, aber gerade das Dürreverhalten oder das Verhalten der Pflanze auf eine Dürre- und Wasserstresssituation liegt nicht auf einem Gen. Wenn es denn so einfach wäre, wäre das vor 20 Jahren ja schon passiert, aber das ist nicht der Fall, sondern die Pflanze ist ein unglaublich komplexes Konstrukt. Das ist nicht wie bei uns die Augenfarbe, die auf einem Gen liegt, sondern es sind eben ganz verschiedene. Und deswegen hat die Gentechnik, die das seit 20 Jahren, seit Beginn der Gentechnik 1996, sind also dieselben Versprechungen im Raum. Jetzt können wir die dürreresistente Pflanze züchten, ist aber bis 2022 nicht gelungen. Und zwar genau aus dem Grund, weil das technisch nicht möglich ist. Und das wird es auch voraussichtlich nicht sein. Deswegen ist die Gentechnik der falsche Ansatz dafür, weil dieser technologische Ansatz die strukturellen Probleme, nämlich dass wir oft in Monokulturen sind, dass wir in Abhängigkeiten sind und dass dieses Verlassen nur auf Technik und weniger zu gucken, brauchen wir nicht eigentlich viel mehr Vielfalt, brauchen wir nicht angepasste Sorten, dann kommen wir weiter. Auf Ihre Frage, welche Technik ist dazu nötig? Ich war 2020 auf einer Dienstreise auf den Philippinen und dort haben die Menschen zum Beispiel in einem bäuerlichen Netzwerk Hofsorten gezüchtet, sprich Sorten, die für ihre Region auf ihren Inseln, das ist ja ein ganz großer Archipel, also ganz, ganz viele Inseln, und die sehr, sehr stark von der Klimakrise betroffen sind, als eines der weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder, Philippinen überhaupt. Die haben also sowohl Dürre als auch Überschwemmungen, Taifune, Versalzung, die haben das ganze Programm. haben bei sich in der Landwirtschaft, mit dem sie kämpfen müssen. Und die gucken eben, dass sie eben angepasste Sorten, die mit allen diesen Faktoren umgehen können. Und Gentechnik kann quasi nur einen dieser Parameter machen. Aber genauso, was wir in Deutschland erleben, letztes Jahr war hier viel Regen, dieses Jahr wieder mal keiner. Da können sie nicht jedes Jahr eine neue Pflanze züchten, sondern dafür brauchen sie Pflanzen, die quasi Allrounder sind. Sie brauchen so einen Zehnkämpfer als Saatgut. Und das kann Gentechnik nicht leisten und hat es bislang nicht geleistet und würde Bauern auch wieder mal, Stichwort Abhängigkeit, genau in eine Abhängigkeit drängen.
Wenn wir jetzt gucken, was das alles bedeutet, auch für die Verantwortung der Länder des globalen Nordens, also auch für die Verantwortung Deutschlands zum Beispiel. Sie haben schon kurz das Stichwort Entwicklungszusammenarbeit angesprochen. Aber was müsste sich jetzt hier beispielsweise aus Perspektive der Bundesregierung ändern?
Der Fokus der Bundesregierung sollte noch deutlich stärker auf dem Thema der Förderung der Agrarökologie sein und der Strukturen, die krisenfest und krisenfreundlich sozusagen agieren können. Und das sind eben nicht die großen monokulturellen Strukturen, die derzeit zum Teil auch noch gefördert werden, sondern wir brauchen eben diesen Fokus wirklich hin, wie können wir den Menschen, die am meisten Hunger leiden, das sind die Menschen im ländlichen Raum, und wie können wir die am besten stützen. Und das ist eben diese Prinzipien der Agrarökologie, die unserer Meinung nach, und das erleben wir auch im täglichen Tun in unseren Projekten, überhaupt nicht rückwärtsgewandt sind, sondern diejenigen sind, die zum Beispiel mit Agroforst, also mit der Kombination aus forstlicher Nutzung und ackerbaulicher Nutzung, Tierhaltung, die sind in der Lage, eben krisenfreundlich auf sowas zu reagieren. Und die haben tatsächlich viel weniger Probleme. Schon in der Pandemiezeit konnten die gut darauf reagieren, als auch jetzt eben im Zeichen der erhöhten Lebensmittelpreise im Rahmen des Ukraine-Kriegs.
Herr Wolter, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, gerne. Vielen Dank, Ihnen.
Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Episode von Der Tag am 13. Oktober. Heute war politisch einiges los. Am Nachmittag, da hatte ich die Gespräche schon aufgezeichnet, haben sich zum Beispiel die Verkehrsminister dann noch auf ein 49-Euro-Ticket als Nachfolge für das 9-Euro-Ticket geeinigt. Dann ging es im Bundestag auch noch ums Wohngeld. Und der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass ein Kopftuchverbot in Betrieben unter Umständen rechtmäßig sein kann. Alles spannende, wichtige Themen, die man hier auch gut hätte besprechen können. Wen das interessiert, der kann einfach ab 18.10 Uhr den Deutschlandfunk einschalten zu den Infos am Abend. Da kommt das alles vor und wird alles nochmal erklärt. Kritik, Lob, Anregungen, das lesen wir alles gerne und das erreicht uns am besten per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Josephine Schulz, sag tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.